ARD.
Eigentlich hat er ja überhaupt gar keine Zeit.
Believe me, I'm very busy. But we have to make sure this works.
Aber es soll ja funktionieren. Deswegen macht er es. Er wird Vorsitzender des neuen Friedensrats.
The Board of Peace, we call it. The Board of Peace. Sort of a beautiful name. The Board of Peace.
Ein Rat, der über den Frieden wachen soll. Einen Frieden, den es aber noch gar nicht gibt. Der erst noch gemacht werden muss. Und zwar in Gaza.
Das war die Nachricht der Woche. US-Präsident Donald Trump und Israels Premier Benjamin Netanyahu verkünden einen Friedensplan für Gaza, unterstützt von Israel, den USA, der Europäischen Union und zahlreichen arabischen Staaten.
Nur die Hamas, die hat noch nicht zugestimmt. Allerdings hat sie auch keine große Wahl, weil wenn nicht, dann
Israel would have my fallback into finish the job of destroying the threat of Hamas.
Dann kann Netanyahu weiterhin mit voller Unterstützung der USA für eine Zerstörung der Hamas rechnen.
Ist es das jetzt? Ist das der Anfang vom Ende des Gaza-Kriegs? Oder ist das wieder nur ein weiterer Twist in diesem endlosen Horrorfilm?
Das ist eine unserer Fragen bei 7 Tage wach. Wir sind Christoph Schrag
und Hendrik Schröder. Wir sind Journalisten und Freunde, kennen uns seit knapp 30 Jahren und diskutieren quasi ohne Unterlass miteinander über aktuelle Themen, auch hier in diesem Podcast.
Denn wir sind einfach gern gut informiert, nur halt selten einer Meinung. Auch nicht bei der Frage, ob russisches Geld, das in Europa liegt, einfach so genommen werden darf, um damit Waffen für die Ukraine zu bezahlen, die dann wiederum gegen Russland eingesetzt werden.
Wäre das gerechte Ironie des Schicksals, diese Milliarden, diese russischen, die in der EU liegen, zu nehmen und über diverse Tricks der Ukraine zukommen zu lassen? Oder ist das zynisches Wunschdenken wider alle internationalen Regeln des Miteinanders? Auch darüber diskutieren wir heute bei 7 Tage wach.
Und wir haben auch heute die Bitte, wenn euch der Podcast gefällt, dann zeigt es doch eurer App mit einer Bewertung, mit einem Abo und indem ihr den Podcast am besten bis zu Ende hört.
So this is a big, big day, a beautiful day, potentially one of the great days ever in civilization.
I believe that today we're taking a critical step towards both ending the war in Gaza and setting the stage for dramatically advancing peace in the Middle East.
Ja, einer der größten Tage in der Geschichte der Zivilisation, sagt Trump, und Netanyahu redet vom Ende des Gazakriegs und von Frieden im Nahen Osten. Am Montagabend war das auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus, bei der beide einen 20-Punkte-Plan für ein Ende des Gazakriegs vorgelegt haben.
Ja, aber eins muss ich wirklich mal sagen, so sehr Donald Trump sich immer im Grunde lächerlich macht mit diesen völlig ungenierten Superlativen und diesem Freisprechen, was irgendwie sonst wohin führt. Diese Konstellation rund um diesen Friedensplan jetzt, die ist ja wirklich, wirklich gut. Und wenn das jetzt gelingt, dann ist das ja wirklich ein Riesending. Das ist, als würdest du aus einem unendlichen Haufen Mist einen Topf voll Gold machen ganz am Ende.
Das ist jetzt aber ein bisschen sehr dick aufgetragen, finde ich.
Aber wieso? Überleg mal, am Anfang war dieses Gemetze, so muss man es nennen, der Hamas an israelischen Kindern und Babys vor ihren Eltern, an Müttern und Vätern vor den Augen ihrer Kinder am 7. Oktober 23. Danach die völlige Zerstörung des Gazastreifens und auch hier tägliches, man muss sagen, rücksichtsloses Töten von Zehntausenden Kindern, Eltern, Alten, Unschuldigen, um, ja, was, mit welchem Ziel? 2 bis 9 Hamas-Kämpfer zu erledigen jedes Mal?
Ein paar mehr waren es schon.
Und wenn jetzt ein wirklicher Friedensvertrag kommt, dann wäre aus dieser Katastrophe was entstanden, was seit Jahrzehnten nicht gelingt. Überleg mal.
Also wenn das funktioniert, so ein Friedensplan, also ich bewundere deinen Optimismus, zugegeben, aber das kann auch morgen schon wieder Geschichte sein mit diesem Plan und einfach nur Papier. Also, und selbst wenn es den allerbesten anzunehmenden Verlauf nimmt, kann man immer noch sagen, das hätte man alles schon viel früher haben können. Man hätte das schon wirklich vor Jahrzehnten haben können. Also ich finde so deine Art, das jetzt so ein bisschen zu romantisieren, als hätten alle diese Grausamkeiten, weißt du, so nachträglich in der Rückschau dann doch irgendwie einen Sinn ergeben.
Nein.
Alles schlimm, was da passiert ist. Ja. Das ist ja überhaupt, also das führt auch, es ist überhaupt nichts Positives daran.
Also das meine ich auch nicht, aber es hat eben, muss man wirklich sagen, bis zu diesem Punkt keinen Hauch einer Einigung gegeben. Und jetzt, nach dem, was wir schon an diesem elenden Krieg gesehen haben, wäre das doch wenigstens mal ein Hoffnungsschimmer. Und wenn er gelingt, der Plan, dann wäre das wirklich absolut historisch.
Dann lass uns ihn mal angucken, diesen, wie du sagst, historischen Friedensplan, den Trump mit Netanyahu präsentiert hat. 20 Punkte insgesamt. Was steht drin?
Naja, grob gesagt umfasst der Plan erstmal einen Waffenstillstand und den Rückzug der israelischen Truppen. Im Gegenzug die Freilassung aller Geiseln durch die Hamas und die Entmachtung der Terrorgruppe, die sich also selber entmachten muss, die Hamas. Und aus Gaza soll dann eine sogenannte deradikalisierte, terrorfreie Sonderwirtschaftszone werden, ohne israelische Besatzung. Die Tunnel sollen zerstört werden und alle Waffen der Hamas abgegeben werden.
Und was ich abgefahren finde, ist auch, am Ende soll die palästinensische Autonomiebehörde die Macht im Gazastreifen übernehmen.
Ja.
Ne? Also die Behörde, die
Ende.
Seit 20 Jahren nur noch das Westjordanland verwaltet, auch nie, überhaupt nicht unumstritten ist, auch nicht die Fatah, die das ja im Moment besetzt, also die Partei. Und bis es dann soweit ist, also übergangsweise soll eine technokratische Regierung aus Experten den Übergang leiten. Das ist schon echt ein ambitionierter Plan.
So, und alles in allem ist da aber eben auf vielen Seiten viel Optimismus zu spüren, auch bei Vertretern der Palästinenser.
Dieser Plan beinhaltet sehr positive Elemente. Zum Beispiel, es wird keine Besatzung, es wird keine Annexion des Gazastreifens geben. Zweitens, es wird keine Vertreibung der Palästinenser geben und diejenigen, die freiwillig rausgehen, haben das Recht, zurückzukehren nach Gazastreifen. Aber vor allem, was bedeutet das Ende des Völkermords?
Das ist Salah Abdel Shafi, palästinensischer Botschafter in Österreich, hat er im Inforadio in dieser Woche gesagt. Also der war wirklich auch verhalten optimistisch, sagen wir mal. Und dazu kommen ja noch zu dem, was er jetzt aufgezählt hat, Punkte wie Freilassung von ungefähr 2000 palästinensischen Gefangenen. Dann ganz wichtig auch ein Punkt, der sicher wehgetan hat für Netanyahu, Amnestie für die Hamas-Führer, wenn sie sich entwaffnen und Frieden schwören. Hilfsgüter wieder rein nach Gaza, kontrolliert durch die UN.
Und dieses Board of Peace soll eingesetzt werden. Also so eine Art Friedensvorstand, kann man sagen. Da sitzt dann Trump drin, da sitzt Tony Blair soll da drin sitzen, der britische Ex-Premier, der auf einmal aus der Versenkung auftaucht.
Ja,
noch ein paar andere Staatschefs. Und man fragt sich dann auch so, okay, also Trump wird dann jetzt Gaza-Übergangschef?
Ja,
oder wie soll man sich das vorstellen?
Haben wir am Anfang schon gehört, er wurde da angeblich reingedrängt in die Rolle. Er habe ja eigentlich gar keine Zeit. Aber ich denke, das wird tatsächlich als Kopf, als Repräsentativer eher Tony Blair übernehmen. So sieht der Plan offenbar aus. Also diese Aufsicht über die technokratische Expertenregierung, die Gaza ja erstmal wieder aufbauen und verwalten soll. Und Tony Blair, muss man sagen, der hatte früher für die EU schon mal ein Verhandlungsmandat in diesem Konflikt, hat in Jerusalem gelebt eine Zeit, hat viele Kontakte wohl und anders als Trump und die anderen aktuellen Regierungschefs, die auch noch benannt werden sollen, die da drin sitzen, er hat eben die Zeit. Aber das ist auch nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass Donald Trump diesen Plan jetzt aus dem Hut zaubert, dass er es schafft, Netanyahu neben sich zu stellen bei dieser Pressekonferenz und dass alle sagen, toll, bester Plan ever, machen wir so. Und der Islamwissenschaftler Simon Fuchs, den habe ich diese Woche auch gehört, hat beim NDR Info ganz gut zusammengefasst, warum dieser Optimismus, den man jetzt merkt, vielleicht auch gerechtfertigt ist.
Ich glaube, man kann nicht leugnen, dass es durchaus eine große Entwicklung insofern ist, als dass ganz viele verschiedene Parteien plötzlich diesem Plan zustimmen. Arabische Länder, mehrheitlich muslimische Länder, die Geiselfamilien, die israelische Opposition, die jetzt alle das erstmal annehmen und loben. Und das ist schon etwas Besonderes, was wir jetzt in den letzten Monaten nicht gesehen haben.
Was ich wirklich überraschend fand, du hast es ja gerade auch schon gesagt, so Trump hat Benjamin Netanyahu ja sozusagen ein bisschen auf Linie gebracht und hat ihn auch dazu gezwungen, sich bei Katar für diesen Raketenbeschuss zu entschuldigen. Ne? Also als die letzten Monate eine Verhandlungsgruppe der Hamas da ausgeschaltet haben oder ausschalten wollten und einfach mal Katar beschossen haben, haben wir hier auch drüber geredet. Also man muss schon sagen, wenn jemand Einfluss auf Netanyahu hat, dann Trump, oder?
Vielleicht sogar der erste US-Präsident seit langem, der wirklich Einfluss hat auf Israel und den auch irgendwie nutzt und sich traut, den zu nutzen, habe ich auch den. Das muss wehgetan haben für Netanyahu, diesen Anruf.
Ich finde, du musst ein bisschen aufpassen, dass du jetzt nicht hier schleichend zum Trump-Fan wirst und irgendwann mit so einem roten Magercappy ins Studio kommst.
Von den Sprüchen bin ich schon Fan, muss ich sagen.
Naja, also was worüber wir noch gar nicht geredet haben, was wichtig ist in dem Ganzen ist, was sagt denn die Hamas eigentlich dazu? Also stimmt die Hamas dem überhaupt zu? Weil sonst brauchen wir gar nicht weiterzureden.
Aktuell gibt es nur sozusagen Unkenrufe. Luftwaffe. Es heißt, die Hamas benötige noch ein bisschen Zeit, diesen Plan zu prüfen. Die meisten gehen aber davon aus, dass die Hamas am Ende schon zustimmen wird. Das habe ich diese Woche von diversen Experten gelesen und gehört. Und gut zusammengefasst hat das auch Dr. Andreas Reinicke im RBB 24 Inforadio diese Woche. Der ist Direktor des Deutschen Orient-Instituts in Berlin und der sagt, die Hamas hat im Grunde keine andere Wahl.
Denn sie ist ja schon weitgehend wirkungslos. Es gibt natürlich immer noch Leute, die schießen, aber sie haben schon weitgehend die Kontrolle verloren. Es gibt natürlich noch Gänge und Tunnel, aber sie wird keine andere Wahl haben, als sich entmachen zu lassen, denn sie wird auch keine Unterstützung mehr durch die anderen arabischen Staaten haben. Also eigentlich haben sie keine andere Wahl, als jetzt hier anzunehmen. Aber man wird sehen, ob das tatsächlich so ist.
Also nehmen wir mal an, die Hamas macht wirklich mit. Ne? Das ist ja dann die eine Seite. Okay. Und die andere, auf Netanyahu hat Donald Trump vielleicht Einfluss. Kann sein. Aber im Kabinett von Netanyahu, auch darüber haben wir hier schon oft gesprochen, sitzen zwei radikale Minister. Also die maßgeblich den Krieg in Gaza befeuern, vorantreiben, wo man jedes Mal das Gefühl hat, die wollen diesen Krieg bis zum bitteren Ende. Finanzminister Smotrich ist das und Ben-Gvir, der Minister für nationale Sicherheit. Und die wollen, da machen die gar keinen Hehl draus, ein Groß-Israel, nicht nur ohne Hamas, sondern ohne Palästinenser. Mhm. Und für die ist dieser Krieg der Weg dahin. So, wenn da jetzt ein Friedensabkommen kommt, dann macht das ihr Ziel, was sie haben, unerreichbar. Smotrich hat sich schon geäußert, hat den Friedensplan einen diplomatischen Fehlschlag genannt. Also selbst wenn die Hamas sich entmachten lässt, was ist denn da mit diesen beiden Querschlägern, die ja auch ein gewisses Wählerpotenzial hinter sich haben und von ihrer Seite mutmaßlich alles tun werden, um so ein Abkommen wieder zu verhindern.
Also du hast diesen Post genannt von Smotrich, es ist aber noch relativ zurückhaltend, muss man sagen, für das, was man sonst von den beiden kennt. Bislang hat keiner der beiden echten Widerstand angekündigt gegen diesen Plan. Er hat gesagt, es ist Mist, aber es gibt keinen Boykott. Aber klar, ich meine, der ganze Plan, der kann auch auf unzählige Arten sabotiert werden.
Das meine ich ja,
so,
genau.
Ein Außenpolitik-Experte der New York Times, den habe ich gelesen, sehr gut geschrieben, den Artikel, Friedman, was ist das? Der glaubt Premier Netanyahu das alles sowieso erst, wenn der das auf Hebräisch dem Parlament und seiner Bevölkerung erklärt und nicht nur auf Englisch in westliche Kameras.
Also in Israel können die Leute sehr gut Englisch, das werden die schon verstanden
haben. Es ist aber trotzdem offenbar different messaging. So. Trotzdem, Skepsis ist ja auch angebracht bei der ganzen Sache, weil das ein riesiger Plan ist. Und Reinicke, den wir vorhin schon gehört haben vom Orient-Institut, der hat dazu gesagt, der Blick in die Geschichte, der lädt ja auch nicht gerade ein zu Optimismus.
Der Prozess zwischen Israelis und Palästinensern ist immer von den Radikalen gestört worden. Erinnern wir uns, dass 1978 nach dem Friedensvertrag Ägyptens Sadat von Muslimbrüdern, also Hamas nahestehende Gruppen, ermordet wurde. Rabin wurde von seinen eigenen Leuten ermordet. Und es gab immer wieder Störfeuer im wahrsten Sinne des Wortes von Hamas und den radikalen Israelis. Das muss man auch jetzt befürchten auf beiden Seiten.
Ich kann mir das einfach beim besten Willen nicht vorstellen, weißt du, wie das auf einmal gehen soll. Natürlich wünscht man der Region wie der ganzen Welt einfach nur Frieden und keine Toten mehr und so, das ist ja keine Frage. Aber dieser Plan hat so große Schwachstellen, weil auf der einen Seite zum Beispiel dieser israelische Abzug überhaupt nicht genau definiert ist. Also welche Punkte müssen wann genau wie erfüllt sein, damit das Militär sich dann wie weit wieder zurückzieht? Das ist total schwammig ausgedrückt in dem Vertrag, da können oder in diesem Vorschlag, da können jederzeit neue Bedingungen auftauchen, neue rote Linien, neue Konflikte und dann ist das alles wieder kaputt, weil das eben so fragil ist. Dann diese bedingungslose Kapitulation der Hamas und dass sie alles hergeben sollen. Ne? Die sollen Waffen hergeben, natürlich die Geiseln rausgeben, sowohl die Lebenden als auch die Leichnam der Toten, das Tunnelsystem zerstören, die Macht abgeben und das alles, ja, unter welchen Garantien? Also wer sagt denn, dass Israel nicht einfach sich total freut, dass die Hamas von alleine jetzt alles abgibt, müssen sie gar nicht mehr weiter bombardieren und danach marschieren sie wieder ein, wenn die Geiseln frei sind und die Waffen weg. Weißt du, also wenn du mich fragst, da, dieser ganze Knoten ist gar nicht entwirrt.
Aber ich meine, wir haben es ja jetzt gehört, die Hamas und auch über die letzten Monate, die Hamas ist kaputt. Und die arabischen Staaten, die sonst früher den Rücken freigehalten haben, die stimmen diesem Plan zu. Keiner will das mehr, dass es da in Gaza weitergeht wie bisher. Und vielleicht, und das habe ich auch in diesem Artikel aus der New York Times gelesen, vielleicht sind sogar die Hardliner unter den Israelis, vielleicht sehen die das gar nicht so ungern, wenn sie jetzt gezwungen werden, ein Ende zu machen. Weil, wenn es keinen Friedensplan gibt, dann muss Israel, die israelische Armee, dauerhaft diesen Gazastreifen besetzen. Und das heißt auch, es gibt weiterhin eine permanente Bedrohung, dass es irgendwie doch wieder zu einem Aufstand kommt, dass doch wieder Terrorattacken kommen. Und in diesem Artikel wurde weiter sozusagen gemutmaßt, die Möglichkeiten für Guerillakriegsführung werden ja immer besser, siehe Ukraine.
Also technisch jetzt.
Technisch. Das Massaker vom 7. Oktober hat die Hamas teilweise ja mit Leichtbaufliegern gemacht und mit anderen leichten Methoden. Inzwischen kannst du Drohnen aus dem Supermarkt nehmen, kannst da Sprengsätze rankleben und los geht's, so wie die Ukraine das in Russland vorgemacht hat im Sommer. Also die Bedrohung nicht, wächst dauernd für solche Scharmützel.
Aber kann das nicht noch viel leichter, was du beschreibst, von einem von Israel unbesetzten Gazastreifen passieren? Also ich glaube, das passiert doch nur dann nicht, wenn es A, keine Menschen mehr gibt, die sich an Israel rächen wollen und B, einfach eine große ökonomische Perspektive geboten wird, die den Islamismus wesentlich uninteressanter werden lässt. Und Fakt ist doch, es gibt null Vertrauen zwischen beiden Seiten, stand jetzt. Null. Das ist komplett pulverisiert. Also die Menschen im Gazastreifen glauben überhaupt keine Silbe, dass Israel sie in Ruhe lässt, wenn die Hamas sich auflöst. Und die Menschen in Israel glauben überhaupt keine Sekunde, dass aus Gaza kein Terror mehr kommt, wenn die Hamas weg ist. Wie willst du mit so verfeindeten Parteien Frieden machen? Willst du die alle zum gewaltfreie Kommunikationskurs schicken erstmal? Ja, oder?
Also Es geht halt nicht anders. Irgendwann muss der Frieden kommen und auch wenn das jetzt so unglaublich scheint, vielleicht ist das der Anfang davon. Es ist halt auch die letzte Chance, muss man auch noch dazu sagen, jetzt irgendwie noch eine Zwei-Staaten-Lösung hinzubekommen. Und ich glaube ehrlich gesagt, diese Zwei-Staaten-Lösung ist der einzige Weg, überhaupt dauerhaft Stabilität reinzukriegen in die Region. Ich meine, das ist ja auch nicht im luftleeren Raum passiert, dass Großbritannien den Vorstoß gemacht hat, Frankreich mit anderen Ländern noch dazu, schnell noch den Staat Palästina formell anerkannt haben, in den Grenzen von 67. Das ist im Grunde Teil des gesamten Pakets, muss man sagen. Und wenn es gelingt, fürs Erste diese technokratische Regierung hinzubekommen in Gaza, einen Wiederaufbau zumindest zu starten, dann kann auch erstmal Ruhe reinkommen.
Ja, ich sage ja auch, und eine ökonomische Perspektive auch für die Leute.
Und nichts anderes wollen schließlich die Menschen da. Und für ökonomische Perspektiven ist Trump auch zu haben, muss man sagen.
Und die Menschen am Ende dort, verdient ja.
Die Menschen dort, und da gibt es auch Anzeichen dafür in diesem Plan schon, können wir jetzt nicht mehr diskutieren, die Menschen dort im Gazastreifen und in Israel, die müssen sich ja auch nicht lieben. Die müssen nur einfach mit dem Krieg aufhören. Und denen wollen eigentlich nur die radikalen Hardliner auf beiden Seiten.
Ja. Also wie gesagt, Frieden für alle. Ich glaube es erst, wenn ich sehe, die Hamas muss erstmal noch final zustimmen. Keine Ahnung, was die da jetzt überlegen, tagelang, ob sie das wollen oder nicht. Also das wird nicht das letzte Mal sein, dass Gaza in Schlagzeilen ist. Und jetzt folgen wir Friedrich Merz, Ursula von der Leyen und einigen anderen europäischen Politikerinnen und Politikern bei ihren verwegenen Ideen, wie man eingefrorenes russisches Vermögen der Ukraine zugänglich machen kann.
Also etwas sehr unausgegorene Ideen, wenn du mich fragst. 140 Milliarden aus russischem Vermögen für neue Waffen für die Ukraine und das über Rechentricks, Zahlenschubsereien.
Aber die Idee ist genial. In Europa festgesetztes russisches Staatsvermögen loseisen und quasi der Ukraine geben. Dadurch zahlen die Russen quasi die Waffen selbst, die am Ende gegen sie eingesetzt werden.
Ja, klar. Aber wenn das überhaupt funktioniert, mit all den juristischen Schwierigkeiten, die es dabei gibt, wenn das überhaupt funktioniert, dann fällt uns das hintenrum wieder auf die Füße. Also ich finde diese Idee viel zu riskant.
Lass uns von vorne anfangen und erstmal erklären, was Merz und Co. da vorhaben mit dem russischen Geld, damit alle wissen, worum es da eigentlich genau geht.
Gut, dann fange ich mal an. Also es gibt mindestens 200 Milliarden Euro, die dem russischen Staat gehören, die in der EU eingefroren sind, seitdem Russland die Ukraine angegriffen hat. Das sind Gelder, die die russischen Zentralbanken in Europa investiert hatten, größtenteils in Staatsanleihen, sozusagen irgendwie als Notreserve, um bei Bedarf die eigene Währung stützen zu können. Und das funktioniert so, also wenn die eigene Währung unter Druck gerät, dann könnte man diese Anleihen, die man da geparkt hat, verkaufen und von dem Erlös die eigene Währung kaufen, um sie dann zu stützen.
Ja. Also das ist soweit auch überhaupt nicht ungewöhnlich. Auch nicht, dass die russischen Banken das Geld in Europa liegen hatten. Denn klassischerweise kauft man Anleihen da, wo sie ausgegeben werden. Also europäische in Europa. Ist eigentlich, wenn nicht gerade Krieg, ist völlig normal. Mhm. Aufbewahrt hat diese Gelder eine Firma namens Euroclear. Auch das ist ein normaler Vorgang, dass sozusagen so ein Dienstleister dafür beauftragt wird, die aufzubewahren. Die sitzt in Brüssel, diese Firma, in Belgien. Und die hat dieses Geld noch immer. Denn Wie du gesagt hast, als der Krieg ausgebrochen war, hatte die EU gesagt, wir frieren dieses Geld ein. Mhm. Mittlerweile sind diese Anleihen größtenteils ausgelaufen. Die haben ja nur so eine gewisse, ne, paar Jahre Laufzeit. Mhm. Aber das Geld ist ja noch da.
Und die Zinsen, die dieses Geld abwirft, die bekommt ja eh schon die Ukraine. Aber das Vermögen selbst halt, das gehört eben immer noch Russland, ist ja klar. Und ich, also das kann man denen jetzt auch nicht einfach so wegnehmen.
Warum denn eigentlich nicht? Mal ganz naiv gefragt.
Ja, wieso nicht? Weil das halt internationale Abkommen gibt, weil es Völkerrecht gibt, weil das Geld ja, es gehört ja nun mal einfach Russland.
Aber ehrlich gesagt, ich verstehe das, also nenne mich da ein bisschen naiv, aber ich verstehe das überhaupt gar nicht, diese Konsequenz. Weil die brechen jedes Völkerrecht und marschieren in die Ukraine ein, aber wir sind besorgt, dass wir bloß keine Rechtsgrundlage brechen und können deswegen Russland das Geld nicht wegnehmen, was sie bei uns hingelegt haben.
Aber das ist völlig in unserem Interesse, Rechtsgrundlagen nicht zu brechen. Also dass das eben nicht so einfach geht und dass wir das auch nicht machen, wenn man das mal zu Ende denkt. Aber lass uns kurz zu Ende erklären, erst bevor wir vielleicht dann darüber streiten.
Bitte.
Also diese Zinsen, die gehen ja schon an die Ukraine, aber an das Stammkapital hat man sich eben bisher aus guten Gründen nicht rangetraut, weil quasi sämtliche Finanzexperten auch gewarnt hatten und gesagt haben, das wäre nach internationalem Recht einfach illegal. Und wenn ihr das macht, dann geht weltweit auch das Vertrauen in das europäische Finanzsystem verloren und das geht nicht. Also hat man das einfach weiter liegen gelassen.
Konnte man sich da vielleicht auch noch leisten? Jetzt hat sich die Situation geändert. Jetzt ist es so, dass die USA kaum noch Geld geben für die Ukraine, dass sie sich ihre Waffenlieferungen auch teuer bezahlen lassen.
Und das ist das Problem.
Weswegen die Ukraine jetzt einen Bedarf von 120 Milliarden Dollar ausgemacht hat für das kommende Jahr, um im Krieg sozusagen nicht in Rückstand zu geraten. Ja, um irgendwie die Gebiete zu halten und so weiter, um weiterkämpfen zu können. So 120 Milliarden fürs kommende Jahr. Das sind 120 Milliarden, die die Ukraine nicht hat. Und deswegen haben nicht zuletzt Kanzler Merz und die Präsidentin der EU-Kommission, also von der Leyen, überlegt, wie können wir denn nicht über Umwege doch das russische Geld an die Ukraine transferieren.
Also Friedrich Merz hat ja in der Financial Times zu diesem Prozedere einen Gastbeitrag geschrieben auch und diskutiert wurde das alles in dieser Woche bei einem informellen europäischen Gipfel in Dänemark. Und das soll nämlich folgendermaßen funktionieren, dass du...
Jetzt könnte es ein bisschen kompliziert werden, aber... Du schaffst das schon, sonst helfe ich dir. Versuch es mal.
Ich habe mir auch so ein bisschen was aufgeschrieben. Also machen wir es möglichst einfach. Im Grunde ist das ein Rechentrick, den Merz und Co. jetzt vorhaben. Grob gesagt, die EU lässt der Ukraine über einen Fonds einen zinslosen Kredit über 140 Milliarden Euro zukommen.
Mhm.
Ne, zinsloser Kredit aus einem Fonds. Dieser Fonds gibt dann Anleihen aus, also so Art Schuldscheine, über die du dich mit einer Gewinnbeteiligung in das Geschäft einkaufen kannst. Und diese Anleihen werden mit dem eingefrorenen russischen Vermögen eingekauft von Euroclear, also von dieser Firma, die das russische Vermögen sozusagen kommissarisch aufbewahrt, solange der Krieg dauert.
Also man kann sagen, am Ende leiht Russland der Ukraine zinslos Geld und zahlt es dann auch im besten Fall selbst zurück. Denn auch das ist Teil der Merz von der Leyen-Idee. Das russische Geld wird erst dann freigegeben, also nach Kriegsende, um wieder zurückgezahlt zu werden, wenn nach Kriegsende die Kriegsschäden von Russland bezahlt wurden.
Also im Grunde kannst du sagen, nie. Wird einfach nie frei.
Man kann sagen, es bleibt im Grunde genommen gleich für Russland. Also das Geld ist so oder so weg und kommt so oder so der Ukraine zugute.
Naja, es sei denn, Russland klagt. Also Russland klagt das Geld irgendwann ein und gewinnt diese Klage. Dann müssen nämlich die EU-Staaten einspringen. Und auch das ist ja Teil der Idee sogar. Also soweit wurde gedacht, dass die EU-Staaten für den Fall eines Falles auch bürgen. Deutschland, und jetzt kommen wir zum Knackpunkt, würde zum Beispiel offenbar mit Garantien in Höhe von 30, 40 Milliarden Euro bürgen. Weswegen Frankreich auch gegen die Idee ist, weil das im Worst Case einfach irrwitzig
viel
Geld
ist. Frankreich mit ähnlicher Summe auch dabei
natürlich,
wäre. Ja,
was die EU an Russland dann zahlen muss im Fall der Fälle. Also im Grunde bedeutet die Idee, wir enteignen Russland jetzt erstmal durch die Hintertür, gucken später, ob das rechtsfest ist und wenn nicht, ja, dann müssen wir es halt doch aus eigener Tasche bezahlen. Also es ist ein gewagtes Spiel mit, am Ende musst du ja sagen, mit unseren Steuergeldern.
Aber was soll Russland denn dagegen machen? Und übrigens hat Russland auch Milliarden von europäischem Kapital eingefroren, von Firmen meist, die aus der EU kommen. Das ist ja nicht so, dass das so einseitig wäre.
Aber Russland hat ja schon angekündigt, dass sie die Idee als geplanten Diebstahl an ihrem Staatseigentum einordnen und alles wegklagen werden, die was damit zu tun haben.
Aber haben Sie denn auch gesagt, wann Sie das machen wollen und vor welcher Instanz Sie das machen wollen?
Nein, natürlich nicht.
So, also solange das nicht klar ist, bleibt das Rhetorik. Also nochmal, ich verstehe das Problem tatsächlich nicht. Russland führt einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg in Europa, hält sich an kein Gesetz, bricht Abkommen. Wieso sollen wir denen nicht das Geld wegnehmen, was sie vorher bei uns geparkt hatten? Ob jetzt mit Buchungstricks oder ohne? Das finde ich immer.
Naja, also die EZB zum Beispiel, also die Europäische Zentralbank, die war bisher wirklich strikt dagegen.
Weil?
Weil es auch darum geht, das Vertrauen in Europa als Finanzplatz nicht zu verspielen. Also nur weil Russland in der Ukraine einen Krieg führt, bricht ja nicht plötzlich international die komplette Gesetzlosigkeit aus und du kannst dich auf gar nichts mehr verlassen.
Aber was soll das denn heißen, Vertrauen in Europa als Finanzplatz? Also würde das nicht jede andere Institution und jeder andere Staat in dieser Gemengelage auch so machen?
Naja, das mit dem Einfrieren schon, aber das ist ja auch nur das eine. Und enteignen ist halt was anderes. Also einfrieren ist relativ unproblematisch. Aber wegnehmen, also da kommen andere Staaten oder Regionen oder Institutionen auf die Idee dann zu denken, aha, ach so regeln das die Europäer, wenn sie das gerade opportun finden. Und wenn ich Pech habe, dann geht mir das auch so. Dann nehmen die mir mein angelegtes Geld weg, weil sie irgendwas nicht richtig finden, was ich mache.
Ja, zum Beispiel einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg führen. Das ist ja nun auch keine Kleinigkeit.
Wie gesagt, der Zweck rechtfertigt nicht alle Mittel. Und deswegen, wenn du mich fragst, war das schon ganz richtig so, dass die EU diese russischen Gelder bisher im Kern nicht angefasst hat? Wir und auch die Ukraine haben nichts gewonnen, wenn plötzlich Milliarden an ausländischem Geld aus Europa abgezogen werden.
Gut, aber dann müsste es dieser Buchungstrick, den du ja vorhin erklärt hast, jetzt tun. Also, dass Europa seine Integrität bewahren kann und trotzdem dieses russische Geld eben über diese Umwege an die Ukraine transferiert wird. So. Was übrigens auch uns am Ende zugutekommt. Also nicht dir und mir vielleicht, aber so sei volkswirtschaftlich. Denn es kommt ja noch eine andere Sache dazu, die Teil von dieser Merz von der Leyen-Idee ist, nämlich, dass diese 140 Milliarden ausschließlich für Rüstung ausgegeben werden sollen und nicht dazu dienen, um jetzt irgendwie den ukrainischen Haushalt zu finanzieren oder irgendwas anderes. Sprich, ein guter Teil des Geldes wird bei europäischen Firmen, die in irgendeiner Form Rüstungsgüter produzieren, wieder ausgegeben. Also es ist im Prinzip eine Win-Win für EU und Ukraine und ein Lose für Russland, wenn man jetzt in dieser Kriegslogik bleibt.
Naja, also EU, weil ich meine, man muss auch auf Ungarn und die Slowakei gucken, die könnten das alles noch ganz schön kompliziert machen, weil der Trick funktioniert nämlich nur dann, wenn das russische Geld auch eingefroren bleibt.
Naja, das weiß ich. Und du musst alle 6 Monate neu und einstimmig in der EU beschließen, dass das Geld weiter eingefroren bleibt. So, genau. Das war aber bisher überhaupt kein Problem.
Ja, wenn sich Ungarn und die Slowakei aber Russland noch mehr annähern als jetzt schon und irgendwann dann vielleicht nicht mehr mitziehen, dann stehst du da und am Ende zahlt doch die EU.
Daran haben aber Ungarn und die Slowakei auch wiederum kein Interesse.
Also in 3 Wochen wissen wir mehr. Dann sollen beim EU-Ratstreffen konkrete Maßnahmen beschlossen werden.
Was war sonst noch?
Eine ziemlich spannende Umfrage. Eine repräsentative Forsa-Umfrage zum Tag der Deutschen Einheit, der ja heute ist, wo wir hier aufnehmen, zu den Unterschieden zwischen Ost und West. Ja, du lachst, aber
ich lache, weil du echt so auf Umfragen
stehst.
Ja,
aber das ist interessant.
Und dir das selber gar nicht auffällt, dass du findest Umfragen.
Umfragen sind eher, weil du kannst mit 1000 und 2000, 3000 Leuten gleichzeitig sprechen. Natürlich ist das interessant. Also, man kann diese Umfragen, die ich da gefunden habe, sehr ernüchternd lesen oder eher hoffnungsvoll. Ich fange mal an. 75% der Ostdeutschen finden, dass Ost und West eher getrennt voneinander sind als zusammengewachsen.
Okay, 75% der Ostdeutschen.
Ja.
Ist das jetzt das Ernüchternde oder ist das hoffnungsvoll?
Ja, natürlich. Also jeder dritte Ostdeutsche, der sagt, mal frei übersetzt, mit den Westdeutschen haben wir nicht viel zu tun und die mit uns auch nicht, das ist keine gute Nachricht. Die Zahlen für Westdeutschland sind auch nicht so viel besser übrigens, also für was die Westdeutschen denken. Vor allem, wenn du jetzt aber siehst, dass die Zahl im Laufe der Jahre immer größer geworden ist, also die Skepsis, zumindest seit 2019, glauben jedes Jahr mehr Menschen, dass Ost und West nicht wirklich zusammengewachsen sind.
Naja, man müsste länger darüber diskutieren, finde ich, was das heißt, ne? Zusammengewachsen. Also Nord und Süd wachsen ja auch nicht so zusammen, dass jetzt
da
alle
keiner, ne?
Bayern wissen, wo Süderbrarup liegt oder alle Norddeutschen verstehen würden, warum die Bayern da ihr komisches Alkoholmissbrauchsfestival so kritiklos abkulten. Also,
naja, also die Westdeutschen verstehen das, aber ja, wir sprachen letzte Folge darüber.
Also wenn Ostdeutschland sich abgehängt fühlt als Bundesländer zweiter Klasse, dominiert vom Westen und so weiter, das kann ich verstehen. Aber dass Ost und West nicht zusammenwachsen würde, da kann ich irgendwie nichts mit anfangen, muss ich
also
ehrlich sagen.
Also eine zugeneigte und gleichberechtigte Koexistenz reicht doch, um in Frieden zu leben, so?
Ja, also ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen überdramatisiert, diese Art von Umfragen, weil es ist eigentlich normal, dass die meisten Menschen in einem engen Radius innerhalb ihres Kulturkreises bleiben. Ob die jetzt aus dem Erzgebirge kommen oder aus dem Schwarzwald, oder das ist ja völlig normal. Also frag mal einen Zürcher in der Schweiz, was er mit jemandem aus Graubünden anfangen kann. So, der versteht den noch nicht mal, wenn er den Mund aufmacht. Und ist das ein Problem in der Schweiz?
Wahrscheinlich nicht.
Oder? Nein, weil es ist am Ende vielmehr eine Verteilungsfrage als eine kulturelle. Aber however. Was ist denn das Hoffnungsvolle in deinen Augen?
Na, das Hoffnungsvolle ist, dass die Umfrage ganz schön geprägt ist davon, dass so viele ältere Leute damit machen, weil es ja nun mal repräsentativ sein soll, weil es eben so viele Ältere in der Gesellschaft gibt. Den Jüngeren geht es aber anders. Also denen ist das gar nicht mehr so wichtig. Unter den 18- bis 29-Jährigen fühlt sich nur noch rund jeder Zehnte selber als Ostdeutscher. Die anderen fühlen sich gesamtdeutsch oder was ganz anderes oder irgendwie gar nicht.
Siehste? Ich finde, das sollte mal eine Schlagzeile sein. So, nicht, dass die Alten immer noch an den alten Mustern hängen. Das ist ja irgendwie auch menschlich.
Okay, also du meinst positiv. Weil wenn da habe ich nämlich noch eine Umfrage. Und die wird dir gefallen.
Umfragenschrag.
Also, eher eine Zusammenfassung von so diversen Umfragen aus den letzten Wochen. Die Mühe haben sich nämlich die Kollegen vom Mitteldeutschen Rundfunk gemacht, um zum Tag der Deutschen Einheit jetzt mal zu gucken, wo sind sich die Deutschen denn eigentlich mal einig? Link zu dem Bericht packen wir in die Shownotes.
Okay, und wo sind sie sich einig? Bratwurst essen muss sein und Tempolimit ist was für Warmduscher.
Zum Glück geht es da ein bisschen sachlicher zu als in Umfragen, als es dir jetzt irgendwie lieb ist. Fazit ist jedenfalls, die Deutschen sind sich in total vielen Sachen sehr einig und die viel diskutierte Spaltung und Polarisierung, die betrifft eher ganz bestimmte einzelne Reizthemen, aber jetzt nicht die großen, großen Leitlinien.
Das ist interessant.
Also die meisten wollen weniger Geflüchtete aufnehmen, nicht gendern, hohe Einkommen stärker besteuern, das Rentenalter nicht anheben, mit je nach Thema deutlicher bis sehr deutlicher Mehrheit Einigkeit. Mhm. Also kann man jetzt bewerten, wie man möchte, aber die Einigkeit ist in diesen Themen da. Die meisten Menschen finden auch nach wie vor, dass politische Kompromisse wichtig und nötig sind. Also auch da eher konsensorientiert als gespalten.
Ich finde das auf gewisse Weise beruhigend. Jetzt meine ich gar nicht ganz unironisch.
Tempolimit ist übrigens fast 50-50. Also das polarisiert tatsächlich.
Naja gut, aber daran kann man nun kaum festmachen, dass eine Gesellschaft generell gespalten ist.
Außer auf der Straße. Ja, aber trotzdem glauben 82% der Bevölkerung, dass wir gespalten seien. Sind wir aber nach diesen Umfragen gar nicht. Also das ist wirklich crazy.
Darf ich zur Feier dieser Erkenntnis heute an diesem 3. Oktober die Nationalhymne einspielen?
Nein.
Okay. Das war 7 Tage wach für diese Woche, ein rbb24 Podcast produziert von uns. Wir sind Hendrik Schröder
und Christoph Schrag. Die Redaktion hatten Marc Krüger und Lena Petersen.
Und ich kann sagen, wir alle haben uns echt viel Arbeit gemacht diese Woche.
Aber nützt ja nichts.
Some extra work to do, but it's so important that I'm willing to do it.
Uns gibt es wieder am kommenden Freitag. Bis dahin zur Überbrückung der langen, grauen Tage ohne 7 Tage wach. Empfehlen wir den Podcast Barbory und Rakers. Was war los gewesen?
Ein Podcast, der manchmal albern ist und manchmal tiefgründig.
So wie wir.
Naja. Ariana, Barbory und Judith Rakers reden jedenfalls über Persönliches, Politisches, Banales, Aktuelles. Und das gibt es überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek natürlich auch. Barbory und Rakers, was war los gewesen?
Und das letzte Wort hier bei 7 Tage wach, das hat kein Mensch. Das haben nicht Marc, nicht Lena, nicht mal der orangefarbene Mann. Das haben auch niemals wir. Das hat immer ein Tier.
Heute das Känguru.
Das entlaufene Mini-Känguru von Augstein in Berlin-Spandau?
Ja, wobei sie das mittlerweile ja wieder eingefangen haben. Achtung, da kommt es.
Ist das echt? Nein, so klingt das, wenn ein Känguru springt. Oh, so süß. Wo will das denn hin?
Naja, es ist offenbar ein sehr freiheitsliebendes Tier. Ne? Tagelang haben sie das nicht einfangen können, obwohl die Polizei hinterher war. Und sie haben das gesehen und dann ist es hüpf einfach in den Wald abgehauen. Eigentlich wohnt das Känguru nämlich bei Jakob Augstein. Das ist der Sohn von Spielgründer Rudolf Augstein. Und der hat in seinem Garten tatsächlich, es gibt in der Boulevardpresse Fotos davon, ein privates Känguru-Gehege und daraus war dieses Beuteltier abgehauen.
Und ist dann obdachlos durch die Hauptstadt gehüpft.
Ja, bis sie es mit einem Blasrohr und Betäubungsfall dann letztendlich erwischt haben und zurückgetragen in den Käfig.
Wie gemein aus dem Hinterhalt, du kleines, freiheitsliebendes Känguru. Viel Glück. Wir sagen Tschüss.
Tschüss.
Oh. Oh, aber das hast du, also das hast du wirklich sehr gut gemacht.
Oh, ich weiß nicht, ich musste so viel wieder wegnehmen. Das ist jetzt eigentlich, ist nee, das nee. Nur noch ein.
Aber mir hat das Israel-Ding total gut gefallen.
Also wirklich, naja.
Nein, aber ja.
Ah.
Hast du das gelesen von dem Typen in Argentinien, der zu seiner eigenen Beerdigung gekommen ist? Total krass.
Wie hat er das denn gemacht?
Pass auf, LKW-Unfall. Junger Mann stirbt bei diesem LKW-Unfall, tragischerweise, wird überrollt. So, kann aber nicht identifiziert werden, weil der keine Papiere und nichts dabei hat. Und so. Keiner wusste, wer ist das. Gleichzeitig vermisst eine Mutter in derselben Region ihren Sohn, der... wo das Alter passt, dann bekommt die Fotos gezeigt von diesem Unfall, von der Leiche und identifiziert diesen Mann auf den Fotos als ihren Sohn.
Ach du mein Gott.
So, zack, Beerdigung, Trauerfeier, ging in Argentinien wirklich durch die komplette Presse der Fall, weil dann während der Totenwache, das ist ja dann so üblich, ne, dass so eine Totenwache gehalten wird, also so plötzlich der vermeintliche Tote in der Tür steht und sagt, ich lebe. Ey, und diese Familie ist fast verrückt geworden. Also zumindest nach was da stand, weil die dachten, da steht ein Geist. Und die Wahrheit war aber, der Mann war einfach ein paar Tage auf Drogen, durchgedreht in einer anderen Stadt, irgendwo im anderen Teil des Landes, hat sich bei niemandem gemeldet und dieser Tote im Sarg waren völlig...
Oh Gottes Willen.
Also, ich glaube, die werden ihr Leben lang nicht mehr loswerden. Ja. Geh du mal einen Kaffee trinken.
Wo hast du diese Meldung immer her?
Aus dem Internet. Das wird manchmal ein bisschen witzig, weil das war ja in Argentinien. Das ist ja, dann muss er dann übersetzt werden. Ja. Das lasse ich mir dann übersetzen. Also dafür reicht mein Spanisch dann nicht, um das genau zu verstehen.
Na gut.
Bis gleich.
Bis gleich, ne?
Ja.